Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Mein Name ist Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, ist schon wieder Zeit für die Quartalszahlen von Holy & Loki zum Midcap-LBO-Markt, diesmal zum ersten Quartal 2026. Und mit dabei, das kennt ihr, ist wie gewohnt Thorsten Weber, der bei Holy & Loki Debt Advisory das LBO-Geschäft verantwortet. Hallo Thorsten, schön, dass du dabei bist.
Hallo Bastian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gern. Und natürlich haben wir auch wieder einen Gast mit dabei, und zwar einen, darf ich glaube ich sagen, sehr erfahrenen Banker. Johannes Knolle, ja, kennt, glaube ich, jeder in unserer LBO-Welt. Er hat die Akquisitionsfinanzierung von der Pike auf gelernt, bei der HVB, bei der DZ Bank und dann auch noch bei der Dresdner Kleinwort. Dann hat er ein paar Jahre bei Holy & Loki in Not geratene Kredite restrukturiert und ist vor 15 Jahren zur DZ Bank zurückgekehrt, wo er heute den Bereich Acquisition und Leverage Finance leitet. Willkommen in der Runde, Johannes.
Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf, Bastian.
Sehr gerne. Da dich der Markt unter Hannes kennt, würde ich das im Folgenden auch nutzen, außer du sagst jetzt nein, du nickst mit dem Kopf. Von daher, lass uns doch zu Beginn einmal kurz über die DZ Bank sprechen. Ich verorte euch mal ein bisschen im Markt. Was für Deals sucht ihr, was für Deals sucht ihr nicht? Dealgröße, Branchen, Bonitätsstufen, so. Was mögt ihr und was mögt ihr nicht so gern?
Ja, sehr gerne. Also wir machen klassisch Small- und Mid-Market in der DACH-Region und seit neuestem auch in Benelux. Wir sind da zum Jahresanfang gestartet, bisher allerdings noch keine Transaktion gemacht.
Aber auch unter deiner Fittiche, wenn ich das richtig gesehen habe.
Auch unter meinen Fittichen, wenn du es so ausdrücken möchtest, ja. Genau. In der DACH-Region fangen wir im Grunde bei 5 Millionen EBITDA an. In Benelux haben wir die Grenze ein bisschen höher gesetzt, da wollen wir bei 10 Millionen EBITDA starten. Und ich sag mal so, das typische DZ-Bank-LBO-Volumen ist zwischen 20 und 60 Millionen, was wir dann üblicherweise gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Federated Hermes zur Verfügung stellen. Können aber auch Teil von einem größeren Club sein natürlich. Wir würden auch Underwritings anbieten bis zu 300 Millionen. Das allerdings fairerweise wird dieser Tage ja selten noch nachgefragt. Wir machen Super Senior, reine RCF, aber auch First-Out-Strukturen. Also du siehst, wir haben einen relativ breiten Angang. Bei den Branchen würde ich sagen, also Automobilzulieferer ist seit 2009 bei uns nicht gefragt. Wir sind mittlerweile sehr kritisch auf den ganzen Themen, die Textilindustrie oder also Bekleidungsindustrie insbesondere umfassen und auch Konsumerthemen. Da gucken wir zumindest genauer hin.
Aber sagen wir mal, zumindest die ersten beiden Branchen sind jetzt auch die, die in den LBO-Deals nicht dauernd auftauchen.
So ist es, genau.
Ja, wunderbar. Thorsten, aus deiner Sicht, wofür steht die DZ Bank und wofür würdest du sie nicht anfragen?
Ich glaube, du hast vorhin richtig gesagt. Ich glaube, Hannes ist, glaube ich, einer der etabliertesten Banker, die am längsten mit im Markt sind und die sehr, sehr bekannt sind. Und ich glaube, so ähnlich ist auch bei der DZ Bank. Also die DZ Bank ist einfach eine extrem etablierte Bank, die seit Jahren im Leveraged Finance aktiv ist. Ich glaube, was wir sehr schätzen an der DZ Bank ist einfach eine gewisse Zuverlässigkeit, aber auch wirklich schnelles Feedback. Und ich glaube, das ist für uns als Berater, aber auch unsere Kunden halt extrem wichtig, dass man einfach früh weiß, wo man dran ist und dass man jetzt nicht endlos gemeinsam am Thema arbeitet mit einer mittelmäßigen Aussicht auf Erfolg. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich glaube, diese Produktpalette, die vorhin auch Hannes gesagt hat, ist nochmal extrem interessant, dass man einfach für unterschiedliche Produkte die DZ Bank ansprechen kann, dass man jetzt eine First-Out-Finanzierung auch prüfen kann, parallel einen Senior Club und dass man da halt einfach diverse Möglichkeiten hat in einem Haus. Ich glaube, mit Blick auf Sektoren, ich glaube, da gibt es ein relativ breites Spektrum. Ich glaube, wir hatten auch zuletzt die DZ Bank für zum Beispiel auch für Software-Transaktionen angesprochen oder generell für Transaktionen, wo eher ein höherer Leverage erwartet wird und zu erwarten ist. Von daher, ich glaube, das macht alles Sinn, ist aus unserer Sicht dann auch ein spannendes Gesprächsfeld. Was nochmal interessant ist, ist die Kooperation mit Hermes. Ich glaube, das war mit einer der ersten Kooperationen im Markt und dadurch hat man einfach die Möglichkeit, damals schon gehabt und immer noch einfach ein höheres Volumen für die DZ-Bank inklusive Hermes dann zu allokieren. Und was auch manchmal ganz interessant ist und hilfreich, wenn es irgendwo von dem Unternehmen eine lokale Relationship zu einer Volks- oder Raiffeisenbank gibt, dass man da dann vielleicht auch einen Gesprächsfaden mit aufnehmen kann, beziehungsweise die DZ-Bank auch dann lokal weiter Gespräche führen kann. Ich glaube, das sehen wir auch mal als ganz attraktiv.
Mhm. Federated Hermes sprechen wir gern später nochmal ein bisschen drüber. Das interessiert mich natürlich auch. Es gibt ja nicht nur die Volks- und Raiffeisenbanken, Hannes, sondern ihr seid selber ja auch eine Firmenkundenbank und habt eine große Zahl an Kunden, eigentlich genau in dem Bereich, in dem ihr auch euer LBO-Geschäft macht, zumindest sagen wir mal auf der Plattformebene, würde ich sagen. Es gibt andere Häuser, die sind doch sehr auf den LBO-Bereich fokussiert und sind zufrieden, wenn sie mit den Kunden die Finanzierung machen. Es gibt andere Häuser, die wollen daraus gerne eine Hausbankenbeziehung machen. Wie ist da euer Ansatz? Und wenn ihr eine Hausbankbeziehung anstrebt, wie setzt ihr das dann um?
Also wir sind ja als DZ-Bank nicht nur Zentralbank, sondern auch agieren wir auch als Direktbank im Markt, als klassische Geschäftsbank mit Standorten über die ganze Bundesrepublik verteilt. Und das ist eigentlich vom Antritt ganz normal, vom Onboarding. Wenn wir sehen, der Deal läuft in unsere Richtung, dann wird der Firmenkundenbetreuer in der Fläche, in der Region des Kunden, des Targets, dann schon mal informiert, dass da was kommt. Und sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird er dann da auch sozusagen vorgestellt und alles, was das klassische Tagesgeschäft letztendlich ist, was man als Bankkunde halt so gebrauchen kann, das wird dann natürlich sehr gut durch unsere Firmenkundenbetreuer in der Fläche entsprechend dann auch dargestellt.
Mm-hmm. Wie geht ihr da eigentlich ran, Thorsten, wenn ihr seht, es läuft auf eine Bankenfinanzierung hinaus und ihr wisst aber noch nicht genau, welche es sind, habt aber ja durchaus ein bisschen Einfluss, wer Teil des Konsortiums wird. Wie wichtig ist das für euch, zu gucken, dass dann auch tatsächlich die Bedürfnisse, die das Zielunternehmen über die reine Finanzierung hinaus hat, auch mit dem Bankenkonsortium abgedeckt ist?
Ich glaube, das ist super wichtig. Also ich glaube, das ist für die Auswahl der Finanzierungsparteien, die man anspricht, schon mal per se wichtig. Und dann auch im fortfolgenden Prozess, wenn ich ein Unternehmen habe, wo es zum Beispiel hohe Garantieverbindlichkeiten gibt oder Wahlbedürfnisse gibt oder auch ein Betriebsmittelfinanzierungsbedarf, dann ist natürlich total wichtig, dass ich auch Banken in meinem potenziellen Konsortium und im Bieterfeld auch habe, die einfach genau das abdecken können. Und das ist was wir eigentlich schon initial mit berücksichtigen. Klar muss ein Konsortium nicht nur aus Banken bestehen, die das anbieten können. Man kann auch 2, 3 reine Asset-Taker mit dazu nehmen. Aber dass man dann später wirklich eine Auswahlmöglichkeit hat und Banken hat, die auch dann diese Produkte mitgehen können, ist super wichtig. Plus auch, dass man halt auch Banken mitnimmt, die einfach ein höheres Volumen selbst allokieren können. Und dass man jetzt nicht beim ersten und zweiten Add-on direkt einen weiteren Finanzierer onboarden muss, was dann auch wieder kompliziert wäre. Also von daher, ich glaube, das ist A und O, weil sonst könnten wir auch für jeden Deal 50, 60 Parteien ansprechen, was wir bloß nicht machen.
Hm. Spielt das denn bei euch, Hannes, bei der Frage, wie sehr engagiert ihr euch auf dem Deal, wie sehr wollt ihr den haben, auch eine Rolle, wenn ihr Chancen auf sehr viel mehr Side-Business seht als vielleicht in anderen Fällen? Oder ist das eine Geschichte, die sich ausschließlich an Risiko und Pricing orientiert?
Also das ist nicht das erste Kriterium für uns, definitiv nicht. Also wenn der Deal nicht gut ist, dann kann der noch so viel Cross-Sell-Opportunity bieten. Wir würden ihn deswegen trotzdem dann nicht begleiten. Aber natürlich freuen wir uns, wenn wir einen guten Credit finden, wo wir auch noch on top sozusagen die volle Leistungspalette der DZ-Bank dann auch bespielen können. Ja.
Hm. Du hast schon ein paar Banken gesehen in deiner Laufbahn. Du kennst auch Berater. Holy & Loki habt ihr jetzt, Thorsten, ja nicht zusammen gemacht. Da warst du in der Zeit ja noch bei GCA Altium. Da war das noch gar nicht übernommen, wenn ich es richtig sehe. Was du noch nicht gesehen hast, Hannes, ist ein Debt Fund. Reizt dich das oder wird das nie deine Welt werden?
Ich würde mal sagen, klares Jein. Früher der Move von Kai, Eileen und Jenny zu Ares, 2009 irgendwann, das fand ich ganz spannend. Damals habe ich noch gedacht, das ist ja ziemlich verrückt, was die da machen. Da war das ja auch noch ein Thema, was hier in Europa noch relativ unbedeutend war. Das hätte mich schon gereizt, ex post, muss ich sagen. Heutzutage, wenn ich mir so den Wettbewerb im Unitranche-Universum angucke und dass es da auch wenig Möglichkeiten gibt, dich wirklich zu differenzieren. Ich meine, Private Debt ist Private Debt natürlich. Jetzt würden alle sagen, da gibt es noch gewisse Abstufungen, mag alles sein. Aber ich glaube, die Grundaussage ist fair. Es herrscht ein extrem hoher Wettbewerb. Von daher finde ich eigentlich die Rolle in der Bank aktuell deutlich spannender und vor allen Dingen habe ich ja auch noch ein deutlich breiteres Aufgabenfeld über das, was ich eingangs gesagt habe, hinaus. Von daher ist das für mich keine Option.
Kannst du das nachvollziehen, Thorsten? Bisschen gemein, weil du hast jetzt beide Gruppen als Kunden, aber da muss ich jetzt durch.
Ja, also ich finde ehrlich gesagt, das ist schon so. Ich meine, wenn man anguckt, wie viele Debt-Fonds mittlerweile im Markt aktiv sind, das ist wirklich eine irrsinnige Liste. Also ich glaube, wir haben mal losgelegt, und das hat ja Hannes auch gerade gesagt, da gab es irgendwie 3, 4, 5 potenzielle Debt-Fonds mittlerweile. Wenn wir unsere gesamte Liste aufklappen, dann bist du bei 70, 80 Parteien. Und natürlich zählt auch die Relationship und dass man mit Parteien, wo man gute Erfahrungen gemacht hat, gern den nächsten Deal macht. Nur, da muss man auch ehrlich sein, dann zählt natürlich auch ein Pricing, dann zählt ein Leverage, dann zählt auch die Bereitschaft, vielleicht ein bisschen noch schneller zu sein. Und letztlich ist einfach eine extrem harte Competition. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, inwiefern halt Debt-Fonds gerade wirklich ja auch einen gewissen Druck haben zu allokieren. Ja, und da muss man einfach gucken. Also ich kann es in gewisser Weise vor dem Hintergrund schon nachvollziehen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das wird sich alles auch wieder so ein bisschen regeln über die nächste Zeit mit Blick auf Marktanteil und so weiter. Aber natürlich schon Wahnsinn, wenn 60% des Marktes sich irgendwie auf 50 Parteien mehr oder weniger aufteilen.
Na, da sprechen wir gern gleich auch nochmal ein bisschen drüber. Jetzt aber erstmal über die nackten Zahlen, Thorsten. Erstes Quartal 2026. Wollen wir mal mit Europa anfangen? Wie ist das gelaufen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben jetzt mal gemessen, das sind ja reine Debt-Fonds-Transaktionen in Europa. Im Q1 sind wir so bei 108 Transaktionen. Ich glaube, wichtig ist es mal in Relation zu stellen. Also wenn wir gucken, das Q1 2025, so ein Vergleichsquartal, da waren wir so bei 119, also knapp 10% mehr vor einem Jahr. Jetzt kann man sagen, oh, dann ist es doch ein vielleicht nicht ganz so guter Jahresstart. Ich glaube, was man halt sehen muss, ist, dass das Q4 dafür halt im letzten Jahr viel besser war als halt im Jahr davor. Von daher, also insgesamt, und ich glaube, wichtig ist ja auch dann so diese LTM-Geschichte, dass man sich anguckt, wie viel haben wir auf die letzten 12 Monate an Deals gesehen. Da sind wir immer noch so bei 5% oberhalb dessen, was wir im Zeitraum LTM Q1 2025 gesehen haben. Von daher Quartal leicht runter, insgesamt aber drüber.
Okay, und wie überträgt sich das auf Deutschland?
Extrem ähnlich. Also wenn man guckt, also ich glaube, jetzt wir sind leicht im Q1 über den Zahlen aus dem Q1 2025. Da haben wir 34 zu 33 Transaktionen, also de facto fast das Gleiche. Und auch so ein bisschen anders als jetzt auf der Sichtweise in Europa, wo wir halt leicht unterhalb dessen waren. Aber ähnlich halt auf der LTM-Betrachtung, da sind wir bei 3% im Plus. Da kommen wir irgendwie auf LTM 148 Transaktionen, Q1 2026 versus 144 Transaktionen. Von daher kann man schon sagen, der Markt ist stabil, leicht wachsend. Und was man so ein bisschen vernachlässigen kann, ist immer die Betrachtung Q4 versus Q1, weil es einfach Jahresendgeschäft ist und Q1 einfach nie so wirklich aktiv. Da sind wir jeweils, sei es in Europa oder auch im DACH, so 30% plus minus unter dem Vorquartal. Aber wie gesagt, das ist halt Jahresende gewesen, was immer viel aktiver ist.
Wie sieht's mit dem Verhältnis von Banken und Debt Funds aus?
Das war jetzt wirklich in Deutschland zumindest echt interessant. Also 70% der Transaktionen im Q1 wurden jetzt von Debt Funds gemacht, was jetzt schon wirklich ein hoher Wert ist, was aber halt auch jetzt ein Wert ist, gegeben jetzt die doch überschaubare Gesamttransaktionsanzahl, was wieder ein bisschen einzuordnen ist. Aber es ist schon so, dass 70% der Deals von Debtfonds gemacht wurden, was halt auch interessant ist. Debtfonds sind immer sehr aktiv, wenn es halt viele Add-ons gab. Es gab im Q1 extrem viele Add-ons. Von daher wahrscheinlich auch die Erklärung dafür, warum die Anzahl der Debtfonds-Deals so gegangen ist.
Auch deine Erklärung, Hannes? Oder kamen da nicht einfach auch Deals vielleicht auf den Markt, die so riskant waren, dass Banken sie nicht machen wollten, aber Debtfonds dann vielleicht doch nochmal bereit waren?
Würde ich so nicht sagen. Das ist ein Quartal, das ist eine Momentaufnahme. Wie gesagt, da kann es Timing-Issues gegeben haben. Also ich glaube, da ist schon ein Trend raus ablesen zu wollen, das wäre ein bisschen vermessen.
Okay. Thorsten, ich habe mir auch noch mal ein bisschen die Verteilung der Finanzierung angeguckt und ehrlich gesagt ist das, was ich daraus lese, der von uns ja schon häufiger besprochene Inzestmarkt bleibt absolut intakt und wird ehrlich gesagt eigentlich immer schlimmer. Wir haben nur noch 20% wirklich Primaries gegen 27% im Vorjahresquartal. Secondaries sind von 9 runter auf 6%. Dafür die Refis hoch auf 34 von 27 und die Add-ons, du hast es gesagt, von 40 auf 36. So richtig gesund ist das nicht, oder?
Es ist genauso, wie du sagst. Also ich glaube, wir haben wirklich einen Tiefstwert, was neue Transaktionen angeht. Und das ist schon was, was jetzt einen zumindest jetzt ein bisschen überrascht zurücklässt, weil man ja auch immer sieht, dass es einen gewissen Dealdruck gibt, dass es neue Transaktionen gibt, die im Markt sind. Was man aber auch sehen muss, neue Transaktionen dauern einfach extrem lange zum Teil. Also ich habe eine Transaktion, die jetzt vor, glaube ich, 3-4 Wochen gesigned wurde. Die ist im Jahr Markt gewesen seit September, Oktober. Und dementsprechend hat sich es halt auch gezogen. Und das war halt auch die Erklärung dafür, dass halt auch die neuen Transaktionen prozentual gering sind. Und was man halt auch sagen muss, und das ist ja so ein bisschen, was ich immer bei den Add-ons so zu bedenken gebe, die Add-ons sind ja de facto alles mehr oder weniger kleine LBOs, ja, die vielleicht gar nicht hier reinfallen würden in unser Midcap-Monitor, weil sie tendenziell einzeln zu klein sind, aber ist dann auch ein Teil des Marktgeschehens. Ich glaube, dieses Thema Refinanzierung ist dann eher wirklich dieses Thema, was halt dann wirklich zeigt, dass halt doch eher eine Deal-Aktivität rund um die gemachten Deals ist. Die anderen Transaktionen zeigen ja schon gewisse Aktivität im Sinne von M&A.
Wie schaust du auf den Markt, Hannes?
Also ich finde schon, dass es wenig neue Transaktionen gibt. Das ist einfach so.
Also wenn ich richtig zähle, sind es 7, ne? Das ist nun echt nicht die Welt für 3 Monate.
Auch da, das kann wieder ein Timing sein, ja, weiß man nicht. Vielleicht April rübergerutscht, aber insgesamt ist es natürlich zu wenig. Ja. Und da muss man halt auch noch sagen, die meisten Add-ons sind sicherlich in Buy-and-Build-Konzepten, die wiederum verstärkt natürlich durch Unitranche dargestellt werden. Und das führt natürlich dazu, dass ein Stück weit sogar eine Überzeichnung in meinen Augen halt des Unitranche-Anteils letztendlich in dem Monitor halt immanent letztendlich drin ist, ja.
Ist nicht verkehrt, Thorsten, oder? Das überzeichnet schon ein bisschen.
Ist genauso. Also ich glaube, wenn man auch mal guckt, wie es zum Beispiel jetzt vor einem Jahr war, da waren es halt immer noch, muss man sagen, die neuen Finanzierungen, Primary und Secondary, waren halt doch über 35%. Ich glaube, da sind wir bei 36% gelegen. Jetzt aktuell mit unter 30%, das ist natürlich dann schon echt eine sehr, sehr überschaubare Zahl. Jetzt muss man auch sagen, da sind wir mal gespannt, wie jetzt das Q2 wird, weil, wenn man ehrlich ist, ich glaube, diese ganzen Themen, die wir gesehen haben im Q1, die haben ja keine direkte Q1-Auswirkung, sondern im Q1 werden eher die jetzt gemacht, die irgendwo letztes Jahr im zweiten Halbjahr losgetreten wurden, sondern diese vielleicht geringere Aktivität aufgrund der höheren Unsicherheit, das wird sich erst im Q2, Q3 dann zeigen. Also sind wir mal gespannt, wie da die Auswirkungen sind, aber es ist genau so, es ist eigentlich zu wenig. Und das, was da ist, dauert einfach extrem lang.
Uns vielleicht nochmal die Branchen angucken, da kann man sagen, zumindest auf den ersten Blick, Healthcare und Software sind wieder zurück und machen tatsächlich zusammen 64% der Deals aus. Das gab es zumindest im Jahresdurchschnitt, seit ihr veröffentlicht, noch nie. Jetzt kann das natürlich auch auf ein paar Add-ons zurückzuführen sein, das kann ich den Zahlen nicht entnehmen. Mach uns mal ein bisschen schlauer, Thorsten.
Das ist genauso. Also aus meiner Sicht, und so geben es auch die Zahlen her, ist das im Wesentlichen dadurch bedingt, dass es einfach die typischen Add-on-Branchen sind. Ich mache im Healthcare-Bereich, mache ich viel mit einem Nucleus, wo ich dann Zukäufe mache. Im Software-Bereich noch extremer und noch mehr. Und wenn ich das beides mal rausrechne, dann bin ich halt wieder bei einer relativ normalen Entwicklung. Aber dementsprechend ist es genau das Ergebnis der 40% Add-ons, die gemacht wurden, was sich dann widerspiegelt im Healthcare und im Software-Bereich.
Das würde ja bedeuten, dass das im Wesentlichen von Private Debt gebackte Finanzierungen sind. Trotzdem an dich die Frage, Hannes, mögt ihr Healthcare und Software wieder oder immer noch? Oder hat sich da gar nichts geändert? Weil gerade beim Thema Software gab es ja doch einiges an Verunsicherungen im Markt. Haben wir, Thorsten, im letzten Midcap Monitor Report ja auch drüber gesprochen.
Also wir mochten beide Sektoren schon immer. Es ist natürlich jetzt kein Geheimnis, dass man bei Software und Technologie sich besonders strecken muss, um mit den Debt Funds da noch mitzuhalten. Das ist einfach ein Faktum. Anders sieht das wiederum beim Gesundheitssektor aus. Ich glaube, da gibt es viele Investoren oder also viele Private Debt Investoren, die eher sagen, lass mal, das ist ein stark regulierter Markt. Da muss man gucken, dass man da nicht die falschen Themen angeht. Wir sehen das nicht so. Das ist unser Kernmarkt und wir machen da weiterhin in beiden Sektoren Geschäft. Wie gesagt, im Zweifel im Gesundheitssektor mehr, natürlich als im Technologiesektor wegen des Wettbewerbsumfelds.
Thorsten, du hast vor 3 Monaten gesagt, dass du bei den Finanzierern schon sehr abrupte Zurückhaltung beim Thema Software erlebt hast, die da dann schon begann abzuflauen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wo stehen wir da heute? Also gibt es auf Finanziererseite diese Grundsorge gar nicht mehr in dem Markt? Das kann man ehrlich gesagt in dem US Private Debt Markt und in den Notierungen der BDCs nicht sehen. Die sind eigentlich weiter abgeschmiert.
Es gibt weiterhin die Grundsorge. Also ich glaube, das ist weiterhin so. Ich glaube, dieses extreme, abrupte Abbrechen von Interesse beziehungsweise wirklich diese extrem hohe Hürde, die man Anfang Februar gelegt bekommen hat. Da würde ich schon sagen, das hat sich jetzt so ein bisschen gemildert, weil einfach dieses Thema, und das Thema ist ja wirklich das Thema, inwiefern AI sich in die Businessmodelle von Softwareunternehmen reinfrisst. Ja. Man kann es noch nicht wirklich greifen, aber ich glaube, man hat einfach damit stärker zu leben jetzt gelernt. Und ich glaube, wir kommen halt aus einem Jahr 2025, wo man wirklich sagen musste, alles, was mit Software zu tun hatte. Und Hannes hat es ja gesagt, also ich glaube, das waren halt wirklich häufig Themen, die extrem hoch gelevert waren, die extrem günstig gepreist waren. Und wo aber auch die Transaktionen häufig in Richtung der gleichen Finanzierungsparteien gegangen sind. Was wir jetzt merken ist, die Leute sind weiterhin auf den Themen zurückhaltend, ja, teilweise auch kritisch und selektiv. Ich glaube halt, was schon ist, dass es halt in der Vergangenheit einfach ein paar Parteien gab, die einfach beim Thema Software nicht besonders erfolgreich waren, von daher keine allzu hohe Portfolio-Allokation, Konzentration haben in dem Bereich. Und jetzt halt schon selektiv sich Themen angucken und auch zu mittlerweile aus Ländersicht besseren Konditionen bereit sind zu machen. Und das sehen wir. Und wir haben jetzt auch in den letzten 3 Monaten 3 Software-Transaktionen erfolgreich umgesetzt. Das war von den Konditionen in Ordnung, aber es war nicht auf dem Niveau, wie es 2025 gewesen wäre.
Okay, dann haben wir, glaube ich, die Zahlen jetzt einmal ganz gut durchgewalkt und gesehen, also so wahnsinnig aktiv ist der Markt im Neugeschäft nicht, lebt im Wesentlichen von den Add-ons. Und ja, wir werden am Ende sicherlich nochmal einen Blick nach vorn werfen und eine Erwartung riskieren, ob sich das vielleicht verändert. Jetzt lass uns nochmal ein bisschen erstmal ins Portfolio von den Finanzierern schauen. Ganz konkret vielleicht, Johannes, mal bei euch. Also liegt da die LBO-Krise schon drin? Es ist ja, wir hören ja doch hier und dort, dass der eine oder andere schon seine Hausaufgaben gar nicht so sehr am Markt vorne, sondern wirklich mit den Finanzierungen zu machen hat, die ja vor einiger Zeit eingegangen ist. Bei euch auch so?
Ich würde sicherlich lügen, wenn ich behaupten würde, dass wir die letzten Jahre nicht verstärkt auch Portfolio-Themen gemacht haben, sicherlich auch mehr, als wir das früher getan haben. Das ist mit Sicherheit so. Nimm allein mal Corona. Ich weiß nicht, wie vielen Portfoliofirmen wir da Corona-Hilfskredite von der KfW vermittelt haben. Das ist einfach, da ging das im Grunde los. Ab da wurde es eigentlich recht disruptiv im Markt. Jetzt haben wir die ganzen geopolitischen Unsicherheiten, die diversen Makro-Events, Strompreise, jetzt ganz neu natürlich auch Iran-Krieg, der ja auch noch gar nicht wahrscheinlich in den Zahlen jetzt bei Thorsten und Julian mit verarbeitet ist und dessen Effekt man jetzt auch noch nicht sagen kann auf den Markt und natürlich die Schwäche der deutschen Wirtschaft. Also von daher, ja, natürlich ist es im Moment herausfordernd, aber ich würde mal vermuten, dass es bei allen, die aktuell ein LBO-Buch haben, egal ob Bank oder Fonds, sicherlich ähnlicher.
Spricht man da im Markt miteinander drüber oder ist das was, wo jeder so hofft, dass er unbemerkt bleibt? Ich meine, jetzt seid ihr gerade als Banken seid ihr in vielen Finanzierungen ohnehin gemeinsam drin. Da weißt du ja auch, welche anderen Häuser da auch ihre Themen haben.
Naja, es sprechen natürlich, glaube ich, alle lieber über die schönen Dinge im Leben. Das ist ganz klar. Ich glaube, man muss das dann immer ein bisschen abdiskontieren, wenn man sich da unterhält. Natürlich, man sieht es bei den Banken, die mit einem im Konsortium sowieso. Bei den Debt Funds kann man es auch in den einschlägigen Newswires lesen, wenn da Schlüssel übernommen werden. Also von daher, es ist zwar Private Debt, aber so ganz private ist es dann natürlich doch nicht. Und damit natürlich ist überall Licht und Schatten.
Ja. Thorsten, du ziehst dich bei der Frage ja immer damit raus, dass du selber keine finanzielle Restrukturierung machst. Aber dein Haus ist da ja äußerst aktiv. Also sag mal ein bisschen was, wie beschäftigt sind deine Kollegen aus dem Financial Restructuring gerade mit LBO-Cases?
Also ich habe vorausschauend, weil ich befürchtet habe, dass die Frage kommt, habe ich mich schon mal A, damit beschäftigt und B, auch mal so ein bisschen Kollegen mal interviewt. Also ist schon so. Also ich meine, was Hannes sagt, dass es halt schon dementsprechend Themen gibt. Ich meine, das spüren wir auch. Dementsprechend sind die Kollegen schon gut beschäftigt, sehen aber auch, dass es halt jetzt nicht so ist, dass es weniger wird, sondern eher, dass es tendenziell sogar auch ein bisschen mehr werden kann oder mehr geben kann. Was wir halt auch sehen ist, wenn wir mit Anwälten sprechen, die halt sehr stark auch in Amendments zum Beispiel mit involviert sind, was ja so ein Themengebiet ist, wo wir jetzt auch weniger drin sind, wo du auch nicht direkt unsere Kollegen jetzt irgendwie beauftragen würdest, ja, dass da auch Anwälte halt wirklich sehr, sehr stark gerade sich darauf fokussieren und ja, dass es einfach viele Themen gibt. Ich meine, das ist auch das Spannende, glaube ich, gerade so in der jetzigen Zeit, dass es ja viel auf der Restruktur-Anpassungsseite gibt. Das muss man sagen, jetzt vielleicht nicht ganz so viel auf der Neutransaktionsseite, aber halt auch schon neue Transaktionen und auch einen gewissen Druck, auch neue Deals zu machen. Und ich glaube, diese Mischung, die ist spannend. Naja, und die hält wahrscheinlich auch viele Debtfonds vielleicht im Positiven auf Trab, dass sie sich auch vielleicht im Negativen nicht ganz so stark austoben.
Ich glaube, man muss halt auch sagen, alles, was ihr als Secondary Plus bezeichnet, wo soll es denn letztendlich herkommen? Also es kommt aus den Portfolios der Private Equities oder es kommt finanzierungsseitig aus dem Portfolio von Bank oder Debt Fund XY. Und wenn man sieht, wie wenig Secondaries und Tertiaries und so weiter es im Markt gibt, dann lässt das ja auch schon wieder den Rückschluss zu. Und auch wenn man sich die Haltedauern bei den Private Equities anguckt, dass die Firmen eben nicht exit-ready sind. Und wie gesagt, das entlarvt dann eigentlich alle auch, die behaupten, draußen würde überall die Sonne scheinen.
Ja, die werden auch immer seltener, muss man sagen. Also den Primaries, Secondaries, Tertiaries kommen wir gleich nochmal. Lass uns noch einmal kurz ein bisschen reinschauen, Hannes, wie ihr mit den Themen umgeht, die ihr habt. Also Amendments hat Thorsten schon erwähnt, das sind ja eher noch die harmlosen Fälle. Aber was für eine Bandbreite hat man denn da, mit der man sich im Moment rumschlagen muss? Und ihr könnt ja, wenn ihr im Konsortium seid, das auch nicht alleine entscheiden. Wie erlebst du denn da die Zusammenarbeit auch im Bankenkreis?
Also vielleicht in einen Punkt vor die Klammer gezogen. Die Zusammenarbeit im Bankenkreis, die ist grundsätzlich gut. Irgendwann, ich sag mal, wenn es richtig haarig wird, wenn man also über akute Insolvenzszenarien spricht, dann merkt man natürlich schon, dass das ein Stück weit ausfranst und da durchaus auch mal unterschiedliche Sichtweisen sind, also Zerschlagung oder eben Haircut oder Forderungsverkauf. Da hat dann jedes Haus sicherlich sein eigenes Playbook, wenn man so sagen will. Bei uns generell, wir begleiten die Firmen relativ lange direkt in unserem Team. Wir haben uns als EZ-Bank ganz bewusst dafür entschieden, bei meinem Team von 15 Leuten kein Portfolio-Team zu etablieren, sondern die Deals im Grunde über den Zyklus der Finanzierung zu begleiten. Und erst wenn es, ich sag mal, sehr, sehr ruppelig wird, wenn wir über Themen wie ein IDBS 6 oder ähnliches sprechen, dann werden die Sanierungskollegen natürlich auch die Fälle dann übernehmen. Das ist auch richtig und so gewollt, dass das dann passiert. Aber bis dahin, ich sag mal, alles, was, nennen wir es mal, mildere Restrukturierungen oder Anpassungen der Docs, das läuft dann halt bei uns im Team.
Okay, und wenn das bei anderen Banken anders strukturiert ist, dann führt man aber mit anderen Leuten Gespräche. Ne? Macht es das auch mal schwieriger, auf einen Nenner zu kommen? Oder funktioniert das so professionell, dass man sich, egal ob es irgendwo anders vielleicht schon irgendwie in der Sanierung gelandet ist, trotzdem an einem Strang ziehen kann?
Naja, also wenn es bei einem in der Sanierung ist, ist es häufig bei allen in der Sanierung. Auch das ist ja was wir sozusagen prüfen müssen. Ja, und von daher, da sind die Toolkits schon ähnlicher. Also ich sehe da jetzt nicht, dass da die Leute eine nach da, also nach links, der andere nach rechts läuft. Das ist schon strukturiert. Und ich meine, die Krise geht jetzt ja auch ein paar Jahre. Es war auch immer ausreichend Kapazität auch auf den Sanierungsteams bei den Banken da. Also das ist jetzt nicht so, dass der Fall dann in ein Loch fällt, sondern der wird dann da aufgefangen und da eben dann deutlich professioneller nochmal einfach weiter begleitet. Ja.
Okay, dann wollen wir uns doch noch mal ein bisschen den etwas erfreulicheren Themen zuwenden, nämlich den neuen Fällen, wenn es sie denn gibt oder gäbe. Thorsten, erzähl mal was ein bisschen zu Dealflow, Quantität, Qualität, was du beobachtest. Du hast ja nun auch noch M&A-Kollegen, die dir sicherlich auch das eine oder andere einflüstern, was da vielleicht kommen kann. Also keine Namen hoffe ich, aber so also am Markt insgesamt. Also wo stehen wir da gerade aus deiner Beobachtung?
Wenn ich mir die Deal-Aktivität oder auch die Pitch-Aktivität zum ersten Quartal ansehe, dann war das durchaus okay. Also wir sind ja häufig auch bei Pitch-Situationen mit dabei, um dann dementsprechend unsere Finanzierungsbrille dann mit in den Ring zu werfen. Ja. Und dementsprechend, ich glaube, das ist alles völlig okay. Die Frage ist halt dann wirklich, was ist der richtige Zeitpunkt und wie gehe ich halt mit diesen ganzen Unsicherheiten um, die sich halt in den letzten 2-3 Monaten wieder aufgetan haben. Auf der einen Seite würde ich halt jetzt mit einem Software-Deal, so er da ist, in den Markt gehen oder würde ich noch einen Tick warten. Ich glaube, da haben sich wahrscheinlich viele für entschieden, nochmal einen Tick zu warten und diese Unsicherheit dann erstmal zu überbrücken. Und auch bei anderen Sektoren ist es ja nichts anderes. Also ich glaube, das Thema, wann gehe ich in den Markt, ist das Entscheidende. Ich glaube, dass es einen gewissen Druck mittlerweile in vielen Situationen gibt, was zu machen. Und das ist völlig klar. Ich meine, wir haben einfach jetzt eine lange Zeit hinter uns, wo man immer drüber gesprochen hat, dass man versucht, ein bisschen Themen zu ziehen und zu gucken, was der beste Zeitpunkt ist. Mittlerweile erleben wir halt auch Transaktionen, die wir auch aktiv begleiten, wo einfach die Finanzierung ans Laufzeitende kommt und wo es einfach darum geht, die Finanzierung mittelfristig zu verlängern, weil man auch jetzt nicht die nächsten 1-2 Jahre aussteigen möchte. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Gemengelage. Also von daher, es ist eine überschaubare Aktivität in Q1 gewesen. Gehen wir davon aus, dass jetzt Q2, Q3 viel aktiver ist. Das hängt ein bisschen davon ab. Ich glaube, das Spannende ist halt, wenn man sich generell den Markt anguckt und das ist auch gar nicht auszuschließen, dass mit jetzt dieser mittelprächtigen aktuellen Transaktionsaktivität wir dieses Jahr wieder auf ein Rekordjahr gehen, weil es halt einfach viele Deals gibt und auch diese vielen Deals teilweise einfach refinanziert werden müssen, Add-ons gemacht werden müssen und so weiter. Aber es ist halt schon überschaubar. Und die Sachen, die kommen, vielleicht noch dazu, weil du fragst, das ist Qualität. Aus meiner Sicht ist die Qualität jetzt nicht verkehrt. Das ist halt schon so, dass mit Blick auf die Transaktion bei jedem Deal du dir wirklich die Frage stellst, macht es Sinn, damit in den Markt zu gehen? Naja, und da ist man vielleicht doch etwas behutsamer und vielleicht etwas kritischer als noch vor ein paar Jahren, weil eine Failed Auction, ich glaube, die hilft keinem was. Und da wartet man vielleicht eher einen Tick länger, als dass man zu früh geht. Und dementsprechend würde ich schon sagen, die Sachen, die wir gesehen haben, die haben irgendwo alle Sinn gemacht. Natürlich sind auch mal Sachen dabei, die schwieriger sind, aber das ist schon soweit ganz okay.
Was fällt dir denn dazu noch ein, Hannes? Und habt ihr eine Failed Auction schon mal gesehen in der vergangenen Zeit?
Also fairerweise tracken wir das ja nicht so sehr. Also ich finde generell, die Quantität der Transaktionen ist auf jeden Fall mal weniger geworden, auch also messbar weniger geworden. Das ist so die Fälle, die wir gesehen haben. Da sind auch mehr dabei, die wir jetzt absagen. Also sagen, glaube ich, schon früher auch Fälle ab. Ja, wir tracken das jetzt aber nicht systematisch, ja, ob es Failed Auctions gegeben hat. Also bei ein paar sieht man es natürlich oder denkt es, weil man dann nichts mehr von den Sachen hört. Aber das weiß Thorsten im Zweifel besser als ich.
Dann erzähl nochmal. Also wenn Hannes absagt, findest du dann noch jemand anderen, Thorsten?
Ja, also ich glaube, wir fokussieren es nie zu früh auf zu wenige Parteien. Also von daher, das ist schon wichtig. Die Frage ist immer, was sind überhaupt die Gründe, warum Deals jetzt nicht stattfinden? Ich glaube, jetzt wirklich mal rückblickend so auf die letzten Quartale, Jahre, lag es an der Finanzierung. Ich glaube, die Frage, die würde ich eher verneinen. Ja, ich glaube, es gab und gibt ganz andere Themen, die wirklich entscheidend sind, dass Transaktionen nicht stattfinden, wenn es jetzt um M&A-Transaktionen geht. Und das ist allen voran einfach das Thema, inwiefern die Kaufpreiserwartungen einfach zusammenpassen. Und ich glaube, da gab es halt in den letzten Monaten einfach extreme Differenzen und die wird es auch weiterhin geben. Und ich meine, derjenige, der mit einem potenziellen Software-Thema in den Markt geht und glaubt, der kann sich sehr stark an den Bewertungen von 2025 orientieren, der wird sich vielleicht auch in manchen Situationen da wundern, dass man jetzt mittlerweile einen Tick drunter ist. Ja. Und so ist ja in anderen Sektoren 1:1 auch genau das Gleiche. Also von daher, ich glaube, Kaufpreiserwartung ist ein Thema, was sehr kritisch ist. Das andere ist logischerweise auch Current Trading, dass einfach viele Situationen unterwegs von Current Trading nicht ganz da waren, wo man es gehofft hat. Ich glaube, dann würde ich erst irgendwo, wenn überhaupt, das Thema Bankfinanzierung sehen. Ja, so ist, glaube ich, die Reihenfolge. Und wenn es jetzt halt eine Refinanzierung ist, klar, ich meine, dann ist das Judgment zu Beginn super wichtig, dass man sich wirklich Gedanken drüber macht, geht das oder geht's nicht? Und wenn es halt nicht geht, dass man wirklich sehr, sehr früh mit den bestehenden Ländern spricht und die jetzt nicht irgendwie als Fallback nur sieht, sondern wirklich die auch ins Gebet nimmt, dass man da eine Lösung erzielt, weil andere Lösungen gibt's dann vielleicht auch nicht.
Ich weiß, Hannes, dass du ein ziemlich kritischer Geist bist, was Finanzierungsanfragen anbelangt und nicht alles für finanzierungswürdig hältst, was dir vorgelegt wird. Kommt das trotzdem mal vor, dass es da eine Finanzierung gibt, die du gern machen würdest, die du aber im Haus auf der Risikoseite nicht durchbringst?
Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, Thorsten hat es eingangs gesagt, es ist unheimlich wichtig, dass man verlässlich am Markt agiert, egal ob es jetzt ein Debt Advisor ist, der zwischengeschaltet ist oder direkt beim Private Equity Kunden. Wir gehen extrem früh auf unsere Kreditkollegen zu, präsentieren die Transaktion in ihren Grundzügen, wie sie dann halt initial an uns herangetragen wurde, diskutieren das offen miteinander, ob das Sinn macht oder nicht. Wir haben nicht nur bei mir im Team, sondern auch auf der Kreditseite eine relativ lange Zeit schon, die wir gemeinsam zusammenarbeiten. Das heißt, man kennt sich, man kann sich gut einschätzen. Also von daher war es bisher nie so, dass wenn uns Credit gesagt hat, der Fall ist weiter verfolgungswürdig und dann sind die Annahmen auch so eingetreten, wie initial gedacht, die uns dann eine Transaktion abgesagt hätten. Umgekehrt ist das eine gemeinsame Entscheidung, dann zu sagen, nee, bei dem Fall passen wir jetzt mal, das lohnt nicht, da jetzt mit der Brechstange durchs Haus zu laufen und zu versuchen, die Transaktion gegen Widerstand vom Kredit umzusetzen. Also das machst du einmal, aber das führt ja zu nichts.
Ist das Marktstandard, Thorsten, oder erlebst du das auch anders, dass ihr dann am Ende eines Prozesses mit einem Haus irgendwann dann doch erfahrt, dass die Geschichte nicht durchgeht?
Das gibt's immer wieder. Und ehrlich gesagt, das ist total, also aus Beratersicht wirklich so fast der Worst Case, ja, dass du lange mit jemandem arbeitest, sehr, sehr konkret auch Themen diskutierst, um dann zu erfahren, dass irgendwo in der Abstimmung mit der Marktfolge man anderer unterschiedlicher Meinung ist. Also das ist mit das Schlimmste und das gibt's immer wieder. Deswegen meine ich, also für uns ist total wichtig, dass wenn wir Leute ansprechen, dass wir klare Signale bekommen und die halt auch ganz früh. Und ich meine, wenn Hannes dann im frühen Gespräch sagt, er hat mit dem Thema Bauchschmerzen und 3 Tage später zurückruft und sagt, er hat es mal getestet, es ist nichts für sie, dann ist mir das 100-mal lieber als jetzt irgendeine andere Partei, die bis zum Ende den Prozess durchgeht und dann aufgrund von offensichtlichsten Themen, und das ist wirklich das Schlimme, ja, teilweise Transaktionen absagen. Und da hast du ja auch kein Vertrauen. Dann glaubst du ja auch nicht beim nächsten Deal, wenn du eine super Transaktion hast, wenn jemand dann wieder heißt, dass er wirklich durchzieht. Und du stellst dir auch die Frage, selbst wenn er durchzieht, ist er dann nicht beim ersten Thema, was als Add-on gemacht wird, dann wieder genauso unzuverlässig? Nee, also ich glaube, das ist super wichtig. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt auf der Bankenseite, wo man eine gewisse Berechenbarkeit hat. Und auf der anderen Seite auch bei den Debtfonds, wo es halt auch genauso ist. Ich meine, da hat man weniger potenzielle Parteien in-house, die wirklich in die Entscheidungsfindung mit eingebunden sind. Aber das ist genauso wichtig. Und das ist, glaube ich, einer der Vorteile von Debtfonds häufig auch und von Banken, die halt wirklich ihr Business verstehen und da richtig agieren intern.
Du sagst, das gibt's immer wieder. Gibt's das immer wieder oder gibt's das immer mehr?
Also ich glaube sogar, es gibt es immer wieder und es gibt es fast sogar immer weniger, weil die meisten Parteien mittlerweile aus meiner Sicht professioneller sind und diese interne Kommunikation einfach häufiger führen. Weil, also ehrlich gesagt, ich meine, wir sind auch mittlerweile ein bisschen schlauer als noch vor 10 Jahren. Und wir stellen dann schon halt oder versuchen dann halt schon möglichst früh auch die kritische Frage zu stellen, hast du es auch wirklich intern abgestimmt? Und was sagen die intern? Anstatt uns irgendwann 5 vor 12 überraschen zu lassen mit einer Nachricht, die man hätte vielleicht auch vorher abtasten können. Also von daher, also ich sage mal so, und auch die Absagegründe, die teilweise früher wirklich bizarr waren. Da warst du in der Endphase vom Deal und dann sagt dir irgendeiner ab wegen des Sektors, ja. Das habe ich jetzt auch schon länger nicht gehört. Vielleicht auch, weil die Leute mittlerweile geschickte absagen. Das weiß man nicht. Aber es ist zumindest aus meiner Sicht nicht mehr geworden, dass Leute kurz vor Ende enttäuschen. Nur wenn sie enttäuschen, dann ist es halt auch gleichzeitig dann schon sehr enttäuschend.
Mhm. Hannes, die Fälle, in denen man nicht so ganz genau weiß, was die Zukunft bringt, die werden ohne jeden Zweifel mehr. Also die Unsicherheit wächst. Jetzt kann man mit Unsicherheit auf verschiedene Weisen umgehen. Man kann sagen, ich will mit Unsicherheit nichts zu tun haben. Oder man kann als Finanzierer sagen, ich nehme Unsicherheit schon, aber das hat natürlich einen höheren Preis. Wie ist da eure Herangehensweise?
Also bei uns heißt es immer im Zweifel, lieber mal einen Deal nicht machen. Von daher, deine Einschätzung von mir ist da genau richtig. Also so sind wir als Haus auch nicht. Also wenn jetzt nicht wegen 1% mehr Marge einen Deal machen, wo wir nicht der Meinung sind, das ist ein solides Business, wo wir wissen, wir kriegen nach 6, 7 Jahren unseren Kredit wieder und zwischendrin hoffentlich auch die Zinsen. Also von daher klare Antwort, nein, wir würden nicht für mehr Marge ein Deal machen, wo wir unsicher sind. Ja.
Thorsten, du warst jetzt nicht auf unserem letzten Forum Tailored Finance, anders als Hannes, der da sogar vorgetragen hat, sehr schön vorgetragen hat im Übrigen, gab es sehr viel positive Rückmeldungen für. Wir hatten auch einen Finanzinvestor, der Dominik Fekete, der da die Finanzierung verantwortet bei Aurelius Wachstumskapital. Und der sagte, darf ich glaube ich zitieren, Finanzierer entscheiden viel selektiver und binärer als früher. Kannst du das so bestätigen aus deiner Beobachtung?
Genau so. Und das geht auch in die Richtung zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr oder seltener spät überrascht werden durch negative Rückmeldungen, sondern die Parteien sind einfach sehr früh im Prozess, eine interne Abstimmung, du bekommst ein Ja oder Nein. Und es ist einfach echt dann auch schwierig, jemanden zu drehen, der negativ war, außer wenn es halt wirklich gute Gründe dafür gibt. Und das ist einfach so. Ich glaube, das führt auch dann so ein bisschen in die Richtung, dass wir sagen, dann sprechen wir gleich lieber mit mehr Leuten. Um dann auch wirklich so trichterähnlich in Prozessen, wo damit rechnen, dass es Absagen gibt, halt dann auch später noch mit ausreichend vielen Parteien im Prozess zu sein. Aber das ist genauso.
Eine zweite Aussage war, dass die klassischen Branchen wieder attraktiver geworden seien. Also vielleicht im Vergleich zu Software, weiß ich gar nicht. Vielleicht mal Hannes, ist das auch deine Beobachtung? Guckt ihr als Bank auch? Du würdest wahrscheinlich sagen, wir gucken immer gleich drauf, so, aber vielleicht doch hier und dort auf den einen oder anderen Fall mal ein bisschen anders.
Naja, also ich hatte ja eingangs gesagt, wir sind erstmal agnostisch, was die Sektoren angeht. Aber wir gucken natürlich schon auch, wo haben wir die besten Chancen. Also auch wir wollen ja nicht unnötig Ressourcen irgendwo einsetzen, um dann schlussendlich den Deal zu verlieren. Und wo eigentlich Tag 1 klar war, das ist eher ein Debt Fund Deal. Also alles, wo es Side Business auch braucht für das Geschäftsmodell, sei es zum Beispiel größere Wahlbedarfe oder als andere Bankprodukte. Das ist für uns natürlich doppelter Hinsicht spannend. Einmal eben, weil wir Geschäftsbank sind, aber eben auch, weil wir da natürlich eher die Chance sehen, dass ein Kunde uns halt auch braucht und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze in Richtung Bankenfinanzierung läuft, einfach höher ist. Ja.
Thorsten, sind das die Fälle, wo die Banken tatsächlich noch punkten können? Wir haben jetzt mit den 70% wahrscheinlichen Ausreißer im Markt, hatten wir auch erklärt, mit den ganzen Add-ons und so. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht die natürliche Verteilung im Markt, die wir die in den nächsten 2, 3 Jahre sehen werden. Aber gibt es Chancen für Banken, auch wirklich Terrain zurückzuerobern? Gerade vielleicht auch in einer Phase, wo der ein oder andere Debt Fund im eigenen Portfolio auch Schwierigkeiten hat. Es auch nicht ganz leicht ist, in jedem Fall neues institutionelles Geld für einen neuen Fonds einzuwerben und dann aus den USA auch noch so eine richtige Debt Fund-Krise irgendwie rüberschaut, die zwar keinen direkten Einfluss eigentlich auf die laufenden Finanzierungen hat, aber ja irgendwie das Sentiment doch prägt.
Also ich denke, so richtig zurückerobern würde bedeuten, dass man irgendwo deutlich über 50% von der Bank die zieht. Also ich glaube, da wäre ich eher zurückhaltend. Ich glaube, der Punkt ist doch der, dass es mittlerweile wirklich so viele Debtfonds gibt, dass selbst wenn ein paar jetzt schwächeln sollten oder vielleicht dementsprechend weniger aktiv sein sollten, was wir auch zurzeit in ausgewählten Sektoren, zum Beispiel auch im Softwarebereich, auch sehen, ja, dann gibt es halt immer noch genug Parteien, die in diese Kräfte so ein bisschen reinspringen können und dementsprechend dann die Transaktion übernehmen können. Also von daher, ich glaube, diese diese Fokussierung und Abhängigkeit von wenigen Parteien ist einfach so nicht gegeben. Aber es ist genau, wie wir gesagt haben. Ich glaube, es geht teilweise schon in Sektoren, die eher klassischer sind. Also ich glaube auch, ich meine, wir hatten letztes Mal gepitcht bei einem Thema, was eher so aus dem Bereich Business Service, kann man vielleicht sogar sagen, Bau oder so vergleichbar ging. Da hatten wir dann in so einem Vorbereitungsdeck für den Pitch auch dann ein spezielles Thema AI gelesen, dass es keine Abhängigkeiten gibt und dass man dementsprechend in dem Bereich einen großen Vorteil sieht. Sowas hätte es jetzt vielleicht vor einem Jahr noch nicht gegeben. Also von daher, es geht schon so in den Bereich rüber, wo man sagen kann, wir sind eher im klassischen Landing-Bereich aktiv und oder ein bisschen stärker aktiv und sehen da mehr. Und klassischer Landing-Bereich sind halt Sektoren, wo genau die Bankdienstleistungen, Avale, Bürgschaften, ACF und so weiter benötigt werden und wo man auch dementsprechend den Weg gehen kann und häufig auch gegangen ist.
Würdest du, Hannes, denn überhaupt gern Finanzierungen von den Debt Funds zurück oder sind das Strukturen, die eigentlich zu euch gar nicht passen?
Naja, also auf den überhöhten Leverages jetzt aus Banksicht gesprochen, sicherlich nicht. Ja? Also ich meine, also früher hat es ja auch keine Debt Funds gegeben, da wurden die Deals halt gemacht, aber tendenziell auch schon auf höheren Leverages und vielleicht nicht auf ganz so hohen wie jetzt. Ist ja auch letztendlich regulatorisch gewollt ein Stück weit, dass das runtergedimmt wurde bei Banken, was ja auch wiederum dann das Feld für die Debt Funds eröffnet hat letztendlich, also da auch wieder ein Jahr hin. Also es gibt sicherlich Fälle, die ich gerne gemacht hätte, die in einen Debt Fund gegangen sind, aber viele sind halt auch einfach von der Kapitalstruktur so, dass wir sie nicht letztendlich begleiten wollen würden, ja.
Jetzt hatten wir es schon mal angesprochen. Ihr habt ja einen Kooperationspartner sogar auf der Debt Fund Seite, mit dem ihr schon eine ganze Weile zusammenarbeitet. Thorsten hat es gesagt, ihr wart da sehr früh im Markt. Weiß ich gar nicht, ob ihr der Erste wart. Wenn, dann sag's gern. Und beschreibt mal ein bisschen, wie diese Zusammenarbeit funktioniert und was vielleicht auch noch künftig dazukommen könnte.
Ja, sehr gern. Also ich weiß nicht, ob wir die Ersten waren, glaube ich, relativ früh. Wir haben Ende 2018 angefangen, den Vertrag mit Federated Hermes zu verhandeln und das Agreement ist im Grunde beginning 2019 dann live gegangen und seitdem ist das immer besser und immer besser eigentlich ins Laufen gekommen. Ich glaube, man sieht es auch in den Zahlen von Thorsten. Wir haben beide 6 Transaktionen jetzt in den letzten 12 Monaten gemacht. Das zeigt ja auch schon, dass wir da immer zusammen finanziert haben. Wir versuchen natürlich den Kunden sozusagen den Deal so darzustellen, dass wir es aus einer Hand finanzieren, der Gestalt, dass wir halt uns immer im Innenverhältnis erst einmal abstimmen, dass wir dann halt mit gemeinschaftlichen Fragen, mit einem gemeinschaftlichen Termsheet etc. auf den Kunden zugehen und so im Grunde den Arbeitsaufwand gering halten, obwohl wir halt zusammen mit Federated Hermes dann doch deutlich höhere Ticketgrößen halten können.
Wie sieht das aus Sicht des Debt Advisors aus, Thorsten? Ist das ein Vorteil oder hätte man nicht lieber einen, der irgendwie die ganz dicke Tasche hat?
Also ich finde es extrem hilfreich, extrem sinnvoll und das ist wirklich auch so eines der Entwicklungen in den letzten Jahren, die einfach den Finanzierungsmarkt speziell bei Seniorbanken einfach sehr attraktiv gemacht haben. Also ich meine, wenn man sich überlegt, wie es noch vor 10 Jahren war, wo man einfach eine große Anzahl an Finanzierungsbanken hatte, die alle so als USP hatten, dass jeder irgendwie 20, 25 Millionen finanzieren kann und jeder ein ACF darstellen kann und jeder das gleiche Pricing hat, da gab es einfach keinen wirklichen USP. Ja. Alle waren wirklich relativ ähnlich. Ja. Und ich glaube, mit Aufkommen dieser Entwicklung, dass es gewisse Kooperationen gibt, dass man darüber größere Tickets abdecken kann, dass man als Bank, wie es zum Beispiel Hannes Bauch bei euch ist, dass man sich auch eine First Out mit angucken kann, dass man einen Super Senior RCF, wenn er ausreichend irgendwie attraktiv ist, mit angucken kann. Ich glaube, das sind alles die Sachen, die halt auch Banken, naja, so ein bisschen auch weniger austauschbar machen in Prozessen und wo du halt wirklich auch ein gutes Argument hast, als Berater so eine Bank auf die Liste draufzunehmen. Und ich finde speziell dieses Thema Final Hold, das wird immer so ein bisschen vernachlässigt. Das finde ich persönlich super wichtig. Also wenn du wirklich Buy and Build machen möchtest, wenn du Richtung größer werdende Finanzierung guckst, naja, dann ist es halt wirklich ein Hemmnis, wenn du 2 Parteien hast, die nur insgesamt 50 Millionen machen können und du willst halt in 2 Jahren bei 70 Millionen sein, dann musst du die Frage stellen, wo kommt das Geld her? Und einen Dritten anzuborden, dann brauchst du neue Due Diligence, dann musst du über einen Vertrag drüber gucken, das ist alles sehr mühsam und ich glaube, das beste Rezept da dagegen, dass du halt da keine Schwierigkeiten hast, ist genau das Thema Kooperation. Ja, das muss halt dann auch dementsprechend funktionieren. Ich glaube, da haben wir jetzt bei den meisten Parteien auch gute Erfahrungen gemacht, dass man einfach genau weiß, was der Partner machen kann, was er machen möchte, dass man früh Feedback bekommt. Was halt nicht sein darf, ist, dass man de facto 2 Kreditprozesse geht, weil gut, dann kann ich auch, oder jetzt auch 2 separate Prozesse auf der Termsheet-Seite, aber dann kann ich auch 2 Länder direkt einbinden. Aber ich glaube, das haben wir immer sehr positiv wahrgenommen, nehmen wir auch sehr positiv wahr mit Hannes und Kollegen, ganz klar.
Ist denn die Zusammenarbeit zwischen Banken und Funds schon so reif, dass sich da jetzt auch gar nicht mehr viel tut? Oder gibt es da noch vielleicht erstmal aus Sicht des Beraters Potenzial, wo sich das noch hinentwickeln könnte?
Also ich glaube, es gibt immer wieder neue Konstruktionen, immer wieder neue Kooperationen. Also ich hatte auch letzt wieder von einer Großbank gehört, die mit einem Debtfonds gemeinsam kooperieren möchte und auch Transaktionen auch in dieser Größenordnung 10, 15 Millionen plus EBITDA gemeinsam arbeiten möchte, um Tickets darzustellen, 100 Millionen plus. Also das sehe ich wirklich als großen Vorteil. Ich glaube, was, und da sind auch noch diverse jetzt Parteien, die einfach keine Kooperation haben oder sich auch zum Beispiel für den Bereich First-Out-Finanzierung, Super Senior RCF und so auch nicht wirklich öffnen. Ich finde, so ein Produkt finde ich auch persönlich total interessant. Ich meine, das ist der Einstieg, wenn man erstmal drin ist, auch später eine größere Rolle zu bekommen. Und das kann auch ein sehr attraktiver Einstieg sein, weil ich halt auch mein sonstiges Cross-Sell-Potenzial ausspielen kann, was halt sonst im Deal eigentlich keiner kann, weil der Direct Lender, der kann halt nur Lending, aber der kann halt sonst nichts. Der kann kein Hedging, der kann kein Avalgeschäft, der kann kein RCF und so weiter. Und das sind alles Bereiche, die halt lukrativ sind. Und also das finde ich super attraktiv, aber generell auch dieses Thema Kooperation. Das wäre in vielen Situationen, glaube ich, nur extrem attraktiv, da deutlich stärker voranzugehen. Und für uns ist es total wichtig, Parteien im Prozess zu haben, die anzusprechen, die halt wirklich das auch mit anbieten können.
Dann lass uns doch zum Abschluss noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Hannes, ist kein einfaches Umfeld. Ich glaube, das haben wir ausführlich besprochen. Aussichten vollkommen ungewiss. So, was heißt das denn auf der Finanzierungsseite? Wird das Jahr 2026 deiner Erwartung nach ein ordentliches, ein gutes, vielleicht aus irgendwelchen Gründen, die mir jetzt nicht einfallen, aber vielleicht dir sogar ein sehr gutes Jahr für LBO-Finanzierer?
Also für den breiten Markt kann ich natürlich nicht sprechen. Also ich habe schon die Hoffnung, dass es für uns als DZ-Banken LBO-Geschäft ein ordentliches Jahr wird. Wichtig ist erstmal, dass das Portfolio wetterfest ist, das ist es, und dann den einen oder anderen Deal noch zu machen, ich sag mal, dann ist das ein ordentliches Jahr, und dadurch, dass wir auch, wie ich eingangs sagte, relativ breit aufgestellt sind in dem, was wir machen, also gerade jetzt, wenn man auch sieht, dass vielleicht auf der PE-Seite nicht ganz so viel geht, dann ist ja auch der Stratege vielleicht, der mal eher wieder kauft, auch das ist dann was über, also wir uns angucken würden, ja, also von daher wage ich mal die These aufzustellen, dass wir relativ balanced sind mit unserem Antritt am Markt. Trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn jetzt irgendwann mal der gordische Knoten auf dem M&A-Markt platzen würde. Und nach den vielen Jahren, wo man gehört hat, dieses Jahr kommt der M&A-Markt, jetzt vielleicht endlich auch mal das Resultat sieht und tatsächlich neue Fälle kommen. Aber ehrlicherweise bin ich für 26 da mäßig optimistisch.
Ja, also bei dir sind auf jeden Fall die Daumen gedrückt von unserer Seite, dass das alles gut läuft, und vielleicht kann zu dem letzten Punkt dann Thorsten dann noch ein bisschen was Positives beisteuern. Vorhin war es dann noch ein bisschen verhalten, aber du hast ja deine Kollegen, also sind ja am Ende zwei Dinge, über die wir sprechen. Einmal, was kommt als Primaries rein, und da kannst du vielleicht nochmal kurz was sagen, wie stark sind da gerade die Strategen auch im Vergleich zu den Finanzinvestoren, die am Ende den Zuschlag bekommen müssten. Und das zweite ist, wann wird endlich da die Büchse mal aufgemacht in den Portfolios der Finanzinvestoren, und wann kommen all diese Deals, über die wir schon so lange sprechen, auch mal wirklich auf den Markt?
Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, dass dieses Jahr sogar ein Rekordjahr wird, ist gar nicht mal unwahrscheinlich. Wird es ein Rekordjahr, weil die neuen Transaktionen so stark sind? Ich glaube, das haben wir jetzt hinlänglich diskutiert. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und das wird wahrscheinlich auf dem Niveau weitergehen, das wir gerade aktuell sehen, was ein bisschen gedämpft ist, wo jeder sagt, naja, das muss doch irgendwann mal, und warum kommt's nicht? Und wahrscheinlich ist genau die Erklärung gerade halt, ja, die Unsicherheit. Da halt jeder sich die Frage stellt, warum soll ich jetzt? Und ist es nicht besser in 2, 3 Monaten? Wenn ich mir vom Ende Mai, Anfang Juni ausgehen, sag, lass uns doch mal in 2, 3 Monaten in den Markt gehen. Das ist potenziell ein 2027er Deal. Ja, dann geht's auch nicht mehr dieses Jahr rein. Ne? Von daher, also ich glaube, mit Blick auf die neuen Transaktionen wird der Markt nicht getragen. Was ich schon sehe und was ich interessant finde, ist halt, und das darf man wirklich nicht vernachlässigen, dieses Thema Buy and Build. Und daraus ergeben sich ja auch neue Finanzierungstransaktionen von Unternehmen, was gar nicht mal bedeutet, wir machen jetzt eine Refi wegen längerer Laufzeit oder wegen Dividend Recap, sondern dass man einfach sagt, wir haben jetzt so viel Buy and Build gemacht, wir haben eine andere Größe erreicht, wir wollen einfach jetzt ein anderes Finanzierungssetup, dass wir weiter wachsen können. Und da haben wir auch in den letzten Monaten extrem attraktive Situationen begleitet, die auch wirklich mit echt guten Terms finanziert wurden. Naja, was jetzt kein neuer Deal war, aber was halt eine neue Finanzierung war, die es so vor 2, 3 Jahren nicht gegeben hätte. Von daher insgesamt glaube ich, das kann ein Rekordjahr werden, wird es getragen durch neue Deals, eher nicht.
Okay, also der Mid-Cap-M&A-Markt bleibt vergleichsweise ruhig und euer Geschäft wird angefüttert durch Zukäufe eher aus dem Small-Cap und durch Refinanzierungen, die kreativ sind und den Finanzierern dann vielleicht aber auch ein bisschen Freude machen. Naja, mal gucken, wie wir da in 3 Monaten drauf gucken. Das wird auch wieder ein spannendes Quartal. Und wir gucken ja, wie immer, im Vierteljahrestakt da drauf. Ja, für heute haben wir ziemlich lange gesprochen, sehe ich gerade. Müssen wir darum leider zum Ende kommen. Das war wieder sehr schön. Viel Spaß gemacht. Hannes, dir ganz besonderen Dank als Gast. Thorsten, wie immer, auch für deine Einschätzung ganz herzlichen Dank. Und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir sehen uns spätestens am 16. September auf unserer Deal Sourcing und hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com